bin wirklich baff.
Okay, was sagt ihr? Was sagt ihr?
Ja, ich glaube, das ist ziemlich eindeutig der Eisvogel, ne?
Okay, ja. Wir haben blau-orange, er liebt Fische. Das war... Wollt ihr noch einen?
Ja, bitte. Okay. Ich krieg gar nicht genug.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Herzlich willkommen bei Reingezwitschert, liebe Vogelfreundinnen und Vogelfreunde. Herzlich willkommen, Martin.
Hi. Hallo, Fabian.
Hi. So, wir reden heute über ein wichtiges Thema, was wir bei der letzten Folge schon angekündigt haben. Es geht um die illegale Vogelverfolgung, hat auch EU-Bezug, also die letzte Folge empfiehlt es sich auch vorher zu hören, muss aber nicht sein. Und dazu haben wir einen Gast aus eigenen Reihen und wir freuen uns, dass wir Vera Brust hier begrüßen. Hallo.
Guten Morgen.
Hallo.
Ja, und
vielleicht ganz kurz, Vera, warum haben wir dich heute eingeladen? Was machst du eigentlich beruflich beim NABU?
Ich bin Juniorreferentin für internationalen Zugvogelschutz. Das heißt, alle Länder, in denen wir arbeiten, alle Projekte, in denen wir arbeiten, mit irgendwelchen Vogelthemen landen bei mir auf dem Schreibtisch.
Ja, was da noch genau hintersteckt, das werden wir später auch nochmal im Hauptthema diskutieren.
Kannst du was mit der Zahl 29 anfangen? Es ist ja die 29. Episode. Fällt dir ad hoc irgendwas ein, was bei Vögeln die Zahl 29 hervorruft?
Mir fällt zufällig was ein. Und zwar habe ich wie immer einen unnötigen Vogelfakt. Und das ist diesmal die erste Flusssichtschwalbe und der erste Bienenfresser dieses Jahr wurden am 29.03. in Deutschland nachgewiesen. Normal, also der erste Vogel ist angekommen, die erste Meldung in Deutschland wurde gemacht. Normalerweise kommen die Arten eigentlich deutlich später wieder. Der Bienenfresser so Ende April, Anfang Mai und die Flusssichtschwalbe Anfang Mitte April. Eher so Mitte April eigentlich. Ja, und ich würde sagen, damit gehen wir auch zu unseren beiden zuhörenden Fragen, die wir für die Folge ausgesucht haben. Und die erste ist von Florin von Blankenburg. Liebe Grüße an dich, Florin. Und zwar lese ich das mal vor. Was ist der größere Erfolg-Glücksmoment für euch? Vögel fotografieren oder das reine Erspähen durch Fernglas oder Spektiv? Für mich ist es bisher, ich bin kompletter Neuling in Birden, das Fotografieren. Ja, was ist eure Meinung, Martin, Vera?
Also wenn ich die Art noch nie vorher gesehen habe, freue ich mich total. Und je öfter ich sie sehe, desto mehr geht es zum Fotografieren, glaube ich. Weil dann möchte man sie irgendwie mit nach Hause nehmen.
Das stimmt. Ja, ich würde auch sagen, ja Martin, erstmal du.
Ja, ich habe das ja schon öfter auch angesprochen. Ich bin immer hin und her gerissen. Ich möchte die Vögel eigentlich gerne beobachten und sie genießen. Aber ich möchte sie auch gerne dokumentieren, damit ich sie dann auch für später habe oder bei Unsicherheiten vielleicht nochmal nachbestimmen kann. Deswegen ja, switche ich mal ganz schnell zwischen Fernglas und Fotoapparat.
Ja, so ist es bei mir. Also in der Regel der größere Moment durch Fernglas. Einfach wenn so ein bisschen auch den Vogel beobachten kann. Wenn ich weiß, ich bin in einem fremden Land, wo ich die Vogelwelt noch nicht so gut kenne, greife ich auch zuerst zur Kamera und freue mich dann, wenn ich es geschafft habe, ein Foto zu machen, weil ich weiß, okay, ich habe sie irgendwie gesichert, ich kann nachgucken, was es ist. Okay, schöne Frage fand ich aber. Und die zweite kam per Mail von Mario. Martin, möchtest du die einmal vorlesen?
Ich lese mal vor. Ich habe kürzlich erneut beobachtet, wie ein adultes Rotkehlchen seinen Partner während der Brutzeit außerhalb des Nestes mit geöffnetem Schnabel anbettelte und tatsächlich auch gefüttert wurde. Wie ist dieses Verhalten zu erklären? Ist dies ein Ritual der Festigung der Paarbindung oder nur ein Reflex? Hinweis, zu dieser Zeit wurden auch schon die Jungvögel gefüttert. Was weißt du dazu, Fabian?
Ja, ich würde sagen, als Ritual zur Paarbindung auf jeden Fall. Das kennt man ja auch bei einigen Vogelarten. Oder bei einigen ist es mehr populär, zum Beispiel bei den Flusssichtschwalben, die sich gegenseitig so ein kleines Fischgeschenk mitbringen, bei Eisvögeln auch. Aber das ist durchaus auch so ein Fitness-Check, der dahinter steckt. Also das Weibchen kann sozusagen, okay, das Männchen bringt ein guter Caterer so, also bringt gutes Futter, scheint fit zu sein. Also es hat auch einen evolutionären Hintergedanken. Und während des Brütens, also wenn das bei vielen Vogelarten, während das Weibchen die Eier ausbrütet oder eben auch die Jungvögel noch, wenn sie ganz klein sind, versorgt oder wärmt, dann bringt das Männchen Futter zum Weibchen. Also da werden auch wiederum, wird das Weibchen vom Männchen gefüttert. Und es findet auch in der späteren Phase manchmal außerhalb des Nestes statt. Und das ist hier zum Beispiel auch der Fall. Also, und das Weibchen, auch beim Rotkehlchen habe ich es auch schon mal ein paar Mal beobachtet, das bettelt dann auch so wie so ein kleiner Jungvogel mit den Flügeln. Ich weiß nicht, Vera, hast du das schon mal gesehen?
Auf jeden Fall. Ich bin ja Verhaltensbiologin, also genau mein Thema. Und es ist ein ganz typisches Paarbindungsverhalten, das würde ich auch sagen, ja.
Besonders eindrucksvoll ist diese Beuteübergabe übrigens bei Rohrweihen, wo das Weibchen vom Nest auffliegt, ein Stück sich entfernt. Das Männchen hat beispielsweise eine Maus gefangen, fliegt über dem Weibchen, lässt die Maus fallen im Flug Und das Weibchen dreht sich, fliegt runter und dreht sich im richtigen Moment auf den Rücken und fängt es mit den Krallen auf. Das habe ich schon ein, zwei Mal gesehen, das ist richtig cool. Und ich habe hier nochmal als kleine News schon versteckt, eine Studie mitgebracht aus 2016, weil ich die super interessant finde. Aus Groningen, aus den Niederlanden. Da haben nämlich Blaumeisen untersucht und das Engagement der Väter hängt von den Umweltbedingungen und dem Alter ihrer Liebsten ab oder ihres Weibchens oder ihrer Weibchen, manchmal sind es ja auch mehr als eins. Und zwar werden junge Weibchen, die zum ersten Mal brüten, tendenziell mehr gefüttert als Weibchen, die schon viele brüten, als Weibchen, die schon älter sind. Und sind die Außentemperatur relativ hoch und die Nahrungsverfügbarkeit gut, füttert das Männchen auch weniger. Mit dem Hintergrund vielleicht, so die Hypothese, dass sie in schwierigen Phasen dadurch, also in guten Phasen weniger füttern, um dadurch Kapazitäten zu sparen und in schwierigen Phasen, beispielsweise erste Brut, schlechte Außentemperatur, eben mehr Ressourcen mobilisieren, um die schlechten Zeiten zu überbrücken. Fand ich sehr spannend. Diese Studie, wenn euch die interessiert, findet ihr die auch unter den Shownotes.
Die Vogelnews.
Kommen wir jetzt zu den Vogelnews. Die erste hat Martin mitgebracht. Und Martin, ich lese mal hier deine Schlagzeile vor. Ring, Ring. Deutsche Avifaunistische Kommission, hallo.
Ja, ist ein bisschen um die Ecke gedacht vielleicht. Aber vielleicht wird klar, was ich damit gemeint habe, wenn ich euch sage, worum es geht. Also die News stammt von Mitte April vom DDA, also vom Dachverband der Deutschen Avifaunisten. Es lohnt sich immer, da mal drauf zu gucken auf deren Newsseite. Die haben immer interessante Sachen dabei. Und da sieht man als erstes in dieser News ein Foto, und zwar von Weißwangengänsen. Eine Ansammlung von Weißwangengänsen, wie man das vielleicht auch von der Küste kennt, aus Niedersachsen oder auch von der Ostseeküste wahrscheinlich. Und dazwischen sind zwei ganz rein weiße Gänse. Und die fallen vielleicht den meisten so auf den ersten Blick nicht auf, aber tatsächlich waren die was ganz Besonderes. Und das waren nicht etwa Zuchtgänse, sondern ja, das waren Wildgänse. Und die wurden Anfang April in Schleswig-Holstein gesichtet. Und das war der erste sichere Wildvogelnachweis, der, weißt du es zufällig, Vera? Welche Art das war?
Schneegans?
Ja, fast der Zwergschneegans, und zwar in Deutschland und Europa. Also es war nicht die allererste Sichtung, aber es war ja die erste, die man nachweislich einem Wildvogel zuordnen konnte. Bisher ging man zumindest immer davon aus, dass es Gefangenschaftsflüchtlinge waren. Ja, und das Besondere ist, die Art wurde, ich glaube, 2017 in Kanada, oder die beiden Exemplare wurden 2017 in Kanada bringt. Und das ist auch die eigentliche Heimat dieser Art. Also die brüten dort im hohen arktischen Norden und ziehen im Winter dann in den Süden der USA. Ja, und man konnte also mit einem Foto einen Ringnachweis anstellen. Daher auch der Titel Ring, Ring. Genau.
Ach so, Martin,
und das war also der Beweis und ja auch die bestimmungstechnische Grundlage zur Anerkennung durch die Deutsche Avifaunistische Kommission, die also solche Erstsichtungen quasi dokumentiert. Beide Exemplare wurden erstmals im Herbst 23 in Norwegen gesehen, in Europa. Und sie sind dann über Dänemark bis nach Belgien geflogen, wo sie dann überwintert haben. Und jetzt im Frühjahr 2024 sind sie dann also in Deutschland gelandet. Inzwischen sind sie, glaube ich, in Schweden an der Ostseeküste. Und man vermutet, dass sie vielleicht sogar mit den Weißwangengänsen, mit denen sie da ziehen, ja, irgendwo in der Ostseeregion oder vielleicht sogar in der europäischen Arktis brüten wird. Also das wird nochmal ganz spannend, ob wir die im Herbst dieses Jahres nochmal sehen werden.
Nicht zu verwechseln mit den ganz weißen Hausgänsen, die man manchmal so in Graugänspopulationen sieht, die so auch die Statur von so einer Graugans haben, so einen orangen Schnabel, die auch zum Essen gezüchtet werden. Die finden sich manchmal auch, aber die sind nicht zu verwechseln mit der Zwergschneegans. Die hat auch einen grauen Anteil und sieht noch ein bisschen anders aus.
Ja, vielleicht noch kurz zu dem Begriff avifaunistisch. Das heißt eigentlich nichts anderes als Vogelwelt. Also Avus ist der Vogel, wenn ich mich nicht irre. Latein, Griechisch, weiß ich
ja,
nicht.
Ja, Avis, ja.
Und faunistisch ist eben die Tierwelt. Ja. Dann kommen wir mal zu deiner Schlagzeile, Fabian. Ich darf mal wieder vorlesen.
Sehr gerne.
Plötzlich Topbirder, Hobbyfotograf knipst extreme Seltenheit in den USA.
Ja, also auch eine Seltenheitsmeldung, diesmal aus dem Ausland. Und zwar hat Michael Sanchez, ein Schulleiter und frischgebackener Hobbyfotograf, am Wasserfall in Oregon wollte der so ein bisschen Natur und Tiere fotografieren und hat einfach so einen kleinen Piepmatz, der sprang da so rum und dann hat er mal ein Foto gemacht. Und ich zeige euch das Foto mal. Vera, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast?
Nee, bisher noch nicht.
So, am Strand saß der Kleine, ist so blau und orange. Kannst du das von da hinten?
Ui, ja, genau, sehr schön, sehr bunt, sehr blau oben und sehr rot unten.
Richtig. Und zwar hat er das in den sozialen Medien gepostet, weil er dann doch irgendwie dachte, irgendwie kriegt er den Vogel mit seinen Büchern nicht so bestimmt, was das ist. Und in den Medien waren Ornis, also VogelkundlerInnen und Vogelkundler, die es gesehen haben, waren, boah, was, nein, Hammer. Und also waren, er war überwältigt von der Reaktion. Er sagte, es war mindblowing. Und ja, er hat versehentlich mit das erste Foto von einer Blaumerle gemacht. Das war eine Blaumerle, die ich euch gezeigt habe. Sieht ein bisschen komisch aus für eine Blaumerle.
Ja, ich war verwirrt, weil ich dachte, das sieht doch nicht aus wie eine Blaumerle, sondern eher wie ein Steinrötel.
Ist aber eine Art, die Blaumerle, die es auch in Europa gibt, aber auch in Asien. Und diese Art ist die philippinische Unterart. Die hat so einen orangenen Bauch. Ja, und danach hat ihn auch kein Orni mehr gesehen an der Stelle. Aber 4 Tage später gab es noch einen Nachweis. Es ist wahrscheinlich weitergeflogen, wahrscheinlich der gleiche Vogel. Und er meinte nur danach, er glaubt, er ist jetzt ein Birder. Er ist jetzt komplett im Club drin. Und ja, fand ich sehr, sehr nett.
So kann's gehen.
So kann's gehen. Falls ihr mehr dazu wissen wollt, wie immer findet ihr unsere Links unter den Shownotes.
Ja, dann lasst uns mal mit dem Hauptthema beginnen der heutigen Episode. Bevor wir dies aber in der Gänze tun, sehe ich hier in unserem kleinen Skript der Icebreaker, den du, Fabian, vorbereitet hast. Und ich bin schon ganz gespannt, was wir uns jetzt hier anhören dürfen.
Ja, ich habe das gerade schon mit der Regie so ein bisschen besprochen, aber Martin und Vera, die wissen noch nicht Bescheid, was jetzt auf sie zukommt. Ich habe mir diesmal sehr viel Mühe gegeben und Folgendes gemacht. Und zwar habe ich kleine Vogellieder geschrieben, wo der Vogelname selbst nicht auftaucht. Und ihr müsst anhand des Songs erkennen, also anhand des Textes, über was für einen Vogel die Rede ist. Ich habe das nicht selbst eingesungen, weil ich überhaupt nicht singen kann. Das habe ich mit einer künstlichen Intelligenz gemacht, die diesen Song dann geschrieben hat. Ich konnte auch noch auswählen, was für ein Genre das wird. Und ich habe euch also verschiedene Vogelarten in verschiedenen Genres mitgebracht.
Das klingt gut.
Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem ersten Vogel. Es ist das Genre Atmospheric Blues.
Oha.
Sein Lied so zart und voller Glück. Er bringt uns Freude Stück für Stück.
Hast du schon eine Idee?
Das Rot am Bauch,
ja. Okay.
So leuchtend schön. Vogel, den wir alle sehen.
Ich kann mich kaum auf den Inhalt konzentrieren, weil ich so fasziniert bin.
Das ist wirklich ein guter Song geworden. Ja. Das ist Hammer, was da möglich ist. Okay, was ist eure Idee?
Ich glaube, ich sehe ihn vor mir hier auf eurem großen Reingezwitschert-Monitor, das Rotkehlchen.
Ja, das wäre auch meine Vermutung gewesen.
Ich glaube, der Anfang war noch schwierig, aber als dann die rote Bauch, oder der rote Bauch und die ein Vogel, den wir alle sehen, fand ich einen sehr schönen Abschluss von dem Song.
Ja.
Okay, ja. Sehr gut. Ja, machen wir weiter mit dem nächsten Genre. Das könnte jetzt ein bisschen doller sein. Das ist das Genre Hardcore. Yes. Wir hören rein.
Yes. Okay.
Oh Leute, ich kann mich ganz konzentrieren.
Das ist lustig, oder?
Wie war der Text?
Okay, man hat
irgendwas versteckt im Busch oder also so?
Sein Song, ich habe es auch nicht mehr ganz, schmettert, das war auf jeden Fall ein Hinweis, laut und schmetternd.
Okay,
und
ja,
und er
gut.
ist sehr klein, gebückt, im Busch. Gebückt.
Also ich würde
nie
jetzt
gebückt, ne? Immer gebückt. Aufrecht. So.
Also ich wäre jetzt bei der Nachtigall.
Nee. Also ich wäre beim Zaunkönig.
Korrekt, das ist der Zaunkönig. Okay. Machen wir weiter mit dem nächsten. Ihr könnt auswählen, sollen wir. Ja, okay, nee, ich mach den.
Wir wollen alles hören.
Okay. Weiter geht's mit Gangster-Rap.
Ein Vogel so bunt und Glanz von Blau und Orange im Flug erstrahlt, der wie ein funkelnder Kranz. Die Fische im Wasser sind seine Leidenschaft. Ein Anblick voller Schönheit, der die Herzen entfacht. All die Herzen entfacht.
Okay. Das ist leider abbrechend.
Ich bin wirklich baff.
Okay, was sagt ihr? Was sagt ihr?
Ja, ich glaube, das ist ziemlich eindeutig der Eisvogel, ne?
Okay, ja. Wir haben blau-orange, er liebt Fische. Das war. Wollt ihr noch einen?
Ja, bitte. Okay. Ich krieg gar nicht genug.
Okay, ich überleg mal, was wir jetzt machen. Machen wir weiter mit Mallorca-Schlager.
Hoch in der Luft, ein fliegender Held. Nie landet er stets ungestört. Und schnell. Ein Flugkünstler frei im Himmelszelt, der nie zur Rast sich niederstellt.
Okay. Welchem Abend an der Stelle?
Ist nicht demnächst irgendwann Eurovision? Nee, der war dann schon.
Okay, was für Informationen habt ihr gehört?
Himmel frei, nie landen.
Okay, genau. Habt ihr eine Idee?
Jetzt gucken alle mich an.
Ja,
ja, Mauersegler, würde ich sagen.
Richtig, korrekt. Ne? Ein Vogel, der niemals landet, der verbringt fast sein ganzes Leben lang in der Luft. Der schläft in der Luft, die paaren sich in der Luft, er frisst in der Luft. Genau, okay, einen habe ich noch, dann müssen wir, glaube ich, wirklich mal zum Hauptthema kommen. Ihr dürft diesmal auswählen, das Genre ist alles der gleiche Vogel. Möchtet ihr Powerful Gospel? Möchtet ihr Electronic Funk? Möchtet ihr Singer-Songwriter oder Psychedelic Samba?
Ich wäre, glaube ich, bei Singer-Songwriter.
Da ich keine Ahnung habe, was Psychedelic
oder das,
Samba
ja.
ist, finde ich das super.
Okay. Na gut.
Machen wir.
Machen wir mal. Falls ihr es nicht wisst, können wir ja noch ein anderes reinhören.
Ein Vogel mit Haube so stolz und fein, gut ich verteidigt er sein, wenn wir allein. Die Wiese ist sein Zuhause.
Das ist nicht so einfach.
Nee.
Ich spiele euch nochmal einen zweiten vor. Ich glaube, ich habe da zu dem zwei Songtexte geschrieben. Ja, vielleicht ist auch der gleiche, aber es ist ein anderes Genre jetzt, nämlich Powerful Gospel.
Ein Vogel mit Haube, Stolz und Geschwind. Sein Gesang klingt wie ein Metalldetektor, so gestillt.
Was?
Er tanzt über.
Also, ich gebe mal einen Tipp. Die Haube und der Gesang, der Metalldetektor. Ich glaube, der ist in dem Song auch nochmal am Anfang. Okay, das breche ich jetzt ab.
Wie macht denn? Ach so.
Metalldetektor, es
ja.
gibt eine Haube. Wiese, ui, auch noch ein Hinweis.
Ach so, macht ein Metalldetektor. Ja. Ja, danke, das war jetzt hilfreich.
Oder?
Ja.
Denken wir das Gleiche?
Was denkt ihr?
Staube. Sag es.
Vogel des Jahres?
Möglicherweise.
Ja,
was
lockt
dir ein? Richtig.
Ja.
Es ist der Kiebitz.
Schön. Okay. Sehr, okay. sehr, sehr schön.
Genug davon.
Ach, da können wir doch mal eine Compilation draus machen.
Das hat echt Spaß gemacht. Viel zu viel Zeit da reingesteckt. Aber. Okay, so. Kommen wir jetzt zum Hauptthema der Folge.
Thema der Woche.
Es geht um die illegale Vogelverfolgung. Was steckt dahinter? Wo passiert das? Wer ist betroffen? Warum passiert das vor allem? Und ich würde sagen, Vera, bevor wir anfangen, noch mal kurz zu dir. Vielleicht, wo kommst du her? Und ich lese, dass du eigentlich Dr. Vera Brusttier bist. Also wo kommt dieses Doktor her?
Wo komme ich her? Ja, ursprünglich aus Bielefeld, heute aus Berlin, wo ich hier beim NABU, wie ja schon angesprochen, arbeite. Gott, das waren jetzt so viele Fragen auf einmal.
Okay, und also noch, woher kommt dein Doktor? Also du bist
genau,
kein Schreibfehler hier, sondern das stimmt.
Also ich wollte schon als kleiner Steppke immer Biologe werden und habe das dann auch gemacht, habe studiert und irgendwann war das Studium fertig und ich war mit dem Thema aber noch nicht durch und dann hat sich da ganz logisch ein Doktor angeschlossen und viel Forschungsarbeit über einige Jahre.
Okay, sehr spannend. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du Verhaltensbiologin bist. Und vielleicht sagst du nochmal, was machst du beim NABU jetzt genau?
Ja, ich koordiniere den internationalen Zugvogelschutz bei uns. Das heißt, wir haben verschiedene internationale Teams, die in verschiedenen Gebieten arbeiten. Und ich bin sozusagen ein bisschen übergreifend und schaue auf alle Vogelthemen, berate ein bisschen, unterstütze ein bisschen. Habe auch ein paar eigene Projekte, die ich betreue und halte die Fahne des internationalen Zugvogelschutzes hoch.
Sehr gut. Ich finde, das Thema illegaler Vogelabschuss oder illegale Wilderei, Vogelmord, ist in Europa gar nicht mehr so unbekannt. Also ein bisschen hier und da kriegt man mal was mit, was passiert. Ich finde die Frage, warum es passiert? Warum werden Vögel getötet? Vielleicht fangen wir damit an.
Ja, ich glaube auch, das ist komplexer, als man vielleicht zunächst vermuten mag. Manche von uns haben vielleicht so Bilder im Kopf von Social Media oder auch aus den Medien insgesamt. Aber es ist ja... Also es gibt ja ganz verschiedene Hintergründe. Ne? Vielleicht kannst du mal ein bisschen beleuchten, warum werden Vögel gejagt und ja und wo vor allem?
Ja, ich bin ja selber erst seit anderthalb Jahren jetzt beim NABU und habe mich so in das Thema reingefuchst. Habe am Anfang auch gedacht, das ist eigentlich logisch, das sind irgendwelche Jäger, die aus Spaß an der Freude da irgendwelche Vögel abschießen. Und je mehr man guckt, desto komplexer wird es aber. Also es ist, natürlich sind es Jäger, oft Jäger, aber es sind auch Leute, die Netze benutzen, Leute, die Fallen benutzen, verschiedenster Arten, die diese Vögel fangen.
Ist denn Jäger, du sagst Jäger oder Jägerin, ist es gleich Wilderer und Wilderin, ist das dasselbe?
Naja, das sind natürlich nicht. Also es gibt ja auch ein Jagdgesetz und es gibt auch legale Arten, Vögel zu jagen. In allen Ländern aber unterschiedlich. Also es ist immer überall ein bisschen anders und darauf basierend sind, glaube ich, auch die sozusagen illegalen Aktivitäten immer anders, weil eben die Gesetze vorgeben, was man darf und was man nicht darf.
Und über Gesetze haben wir in der letzten Folge gesprochen. Wir werden uns heute so ein bisschen auf Europa konzentrieren und da ist die Vogelschutzrichtlinie auf jeden Fall zu nennen. In der ist nämlich geregelt, in Anhang 2, welche Vogelarten gejagt werden dürfen. Was aber A heißt, illegal ist es, eine andere Vogelart von diesen, also abweichend von diesen zu jagen. Jedes Land hat übrigens innerhalb dieses Anhangs auch seine Arten markiert. Aber es kann auch illegal sein, eine erlaubte Art zu töten, und zwar außerhalb der Jagdzeit oder mit einer illegalen Methode.
Und du hast gerade die Jäger und Jägerinnen erwähnt. Du sprichst dann wahrscheinlich auf die Art der Jagd an, weil du das differenziert hast von Netzen und anderen Methoden. Ja. Also du sprichst dann wahrscheinlich von Munition, die eingesetzt wird, und von Schusswaffen.
Ja,
und
genau.
Was ist das in der Regel? Benutzt man da verschiedene Methoden der Schusswaffen? Oder also was ist so die geläufigste, sage ich mal?
Also es gibt definitiv verschiedene Arten. Das geläufigste ist, glaube ich, Bleimunition, die immer noch sehr weit verbreitet ist. Gerade wenn man Vögel jagt, weil die sind klein, die sind schnell und man streut halt breit mit Blei und fängt, also
mit Schrotblei, ja.
Man tötet sie relativ sicher, auch wenn man nicht ganz so genau zielt.
Also hat man da gewissermaßen sogar noch on top eine weitere Gefährdung für Umwelt und für Artenschutz, weil ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Blei ist ja eigentlich ein Schwermetall, wenn ich mich nicht irre. Ne?
Ja.
Und auf jeden Fall giftig und über abgeschossene Vögel oder auch über den Verbleib in der Umwelt an sich, kann das also in die Nahrungskette gelangen und so ja, Tiere vergiften.
Und vielleicht noch eine Sache zu Schrot oder ne, was hat es mit dieser Munition auf sich, wenn wir jetzt gerade beim Thema sind. Man schießt sozusagen so eine Hülse und dann streut, da sind ganz viele kleine Bleikörner drin und die streuen den Schuss in diverse Richtungen, sodass man nicht nur ein Projektil hat, was den Vogel trifft, sondern in der Regel haufenweise kleine. Und das Problem ist aber auch, dass dann diese kleinen, man schießt zum Beispiel damit auf einen Vogelschwarm und dann fallen vielleicht drei runter, weil sie tödlich verletzt werden. Aber viel mehr tragen diese Bleibelastung in sich. Also es tötet leider nicht immer schnell und auch viele andere sind betroffen. Aber ich möchte nochmal auf das Warum. Also was passiert dann mit den Vögeln?
Also ich glaube, der größte Teil wird wahrscheinlich gegessen oder verkauft, um gegessen zu werden. Also zum Lebensunterhalt verdienen, zum Nahrung sich beschaffen. Aber es kann auch einfach nur ein Hobby sein. Es macht Spaß zu schießen und dann bleiben die Vögel liegen oder werden verbrannt. Und es kann auch sein, dass man die Vögel fängt, um sie zu behalten, weil man sie schön findet, weil sie schön singen.
Also als Ziervogel.
Genau. Also es ist durchaus so einiges, warum die Leute das machen. Es gibt auch Länder, wo es für junge Männer nicht das Statussymbol ist, ein cooles Auto zu haben, sondern den schönsten, strahlendsten Singvogel, was man sich bei uns gar nicht so vorstellen kann. Aber auch dafür gehen die dann raus und versuchen, diesen Vogel zu fangen.
Oder mit einem großen Vogel zu posieren. Das habe ich auch schon mal in sozialen Medien gesehen. Als Trophäe dementsprechend, die werden ja auch manchmal, glaube ich, ausgestopft. Oder du sagst eben auch Ziervogel. Manchmal werden die auch, das weiß ich aus meiner Erfahrung in dem Bereich, gefangen, um sie als Lockvögel zu benutzen, damit sie singen und weitere Vögel anlocken, beispielsweise für die Fanganlagen oder auch eben fürs Abschießen.
Du hast ja auch die Nahrungsmittelbeschaffung erwähnt. Da muss man wahrscheinlich auch unterscheiden zwischen, man ist vielleicht bedürftig und kann sich vielleicht keine andere Nahrung leisten oder nutzt das als zusätzliche Nahrungsquelle. Aber es gibt ja auch den Fakt, dass das oftmals als traditionelle Speise irgendwie gilt, als Delikatesse. Kennst du da vielleicht ein, zwei Beispiele?
Ich kenne ein gruseliges Kochbuch für Mönchsgrasmücken, ja, wo wunderbare Rezepte stehen, wie man sie am besten zubereiten kann. Also da sieht man schon, es ist ein ganz altes Buch mit ganz verschnörkelten Buchstaben und es ist wirklich Tradition in Ländern. Und es kommt aber einfach daher, dass es, glaube ich, auch irgendwann mal wirklich essentiell gewesen ist, weil man sich vorstellt, wo es illegale Jagd gibt. Malta, Zypern, das sind kleine Inseln, da sind die Ressourcen nicht so großartig verfügbar, als es noch nicht an jeder Ecke einen Supermarkt gab. ist man dann eben zweimal im Jahr von diesem riesen Buffet an Vögeln, die da vorbeigeflogen kommen. Man hat das quasi vor die Füße bekommen und dann hat man natürlich zugegriffen, logischerweise. Und heute gibt es eben die Supermärkte. Das ist überhaupt nicht mehr nötig, in vielen Fällen diese Vögel zu schießen. Das mag in manchen anderen Ländern, zum Beispiel in Ägypten, auch anders aussehen, wo eben die politische Situation schwierig ist, wo die Armut sehr, sehr groß ist in der Bevölkerung. Aber auf Malta, wo es überall Supermärkte gibt, ist Tradition dann eben die Rechtfertigung heute, warum man das weitermacht.
Ja, ich glaube, dieses Wort wird heute auch noch ein paar Mal fallen. Tradition, das spielt da schon eine Schlüsselrolle. Ich habe mir noch drei Gründe, fallen mir noch ein, die sich aber eher gar nicht so weit aufs Ausland beziehen. Nämlich sowas wie Bekämpfung von Ernteverlusten, zum Beispiel Gänse, beispielsweise, die dann abgeschossen werden dürfen, oder Schutz vor Haus- und Nutztieren. Also Taubenhalter, die dann beispielsweise Habichten nachstellen oder Wanderfalken oder aus Konkurrenzgründen für das in Anführungsstrichen Niederwild, also so kleine Tiere bis zum Reh, also was die JägerInnen schießen, um das zu beschützen, wo dann irgendwie Greifvögel beispielsweise als Konkurrenz gelten oder auch Rabenvögel verhasst werden, weil sie Eier von Vögeln fressen oder Schaden anrichten und deshalb verfolgt werden. Oder auch in speziellen Fällen Beseitigung von seltenen Arten für aus Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen beispielsweise. Ich möchte da gerne einen Parkplatz bauen oder eine Windkraftanlage, aber das stört jetzt der Uhu, der da brütet. Sowas gibt es durchaus auch. Und die Punkte, die ich jetzt gesagt habe, sind vor allem Motivationen, die tatsächlich in Deutschland passieren. Also wir brauchen gar nicht irgendwie ins Ausland gucken. Wir brauchen nicht nach Südeuropa gucken, sondern das passiert auch in Deutschland. Dazu, das ist auch nochmal ein komplexes Thema, werden wir eine eigene Folge machen. Dann zusammen mit dem Komitee gegen Vogelmord. Also heute soll es vor allem um Projekte gehen, die außerhalb von Deutschland im Südeuropa vor allem sind.
Von den Punkten, die du jetzt genannt hast, sind aber einige auch wieder legal. Also Gänse zum Teil, Rabenvögel fallen dann auch wieder unter das Jagdrecht in Deutschland.
Kormoran beispielsweise auch, gibt es Abschussgenehmigungen, richtig.
Aber genau, du hast es erwähnt, dazu muss man explizit eine Genehmigung erteilt bekommen.
Ja.
Ne?
Ja. Okay, wir haben die Jagd und die illegale Verfolgung. Darauf sind wir ja schon eingegangen. Vogelschutzrichtlinie, wir erinnern uns, da sind eigentlich alle möglichen Wildvögel geschützt. Welche Arten sind denn jetzt besonders betroffen? Also sind die, die natürlich jagbar sind, aber auch darüber hinaus, richtig?
Also es kommt wahrscheinlich darauf an, welche Region wir uns anschauen. Fangen wir doch mal, also du hast ja erwähnt, du warst auf Malta kürzlich. Fangen wir doch mal mit Malta an. Welche Arten betrifft das denn auf Malta vornehmlich?
Auf Malta ist die spezielle Situation so, dass es vor allem wirklich in der Jagdsaison zumindest Jagd mit Gewehren ist. Und wenn die mit Gewehren jagen, jagen sie alles, was sie für ihre Sammlungen gebrauchen können. Weil da geht es vor allem um Trophäenjagd, die dann ausgestopft werden und in Sammlungen präsentiert werden. Und da geht es dann natürlich um große Vögel, um bunte Vögel, um schöne Vögel und um die, die man in seiner Sammlung noch nicht hat. Mhm. Also sehr wahllos tatsächlich.
Und das wird aber mit Schussgeräten gemacht, auch wenn man dann Gefahr läuft, quasi das ja schöne Gefieder oder was auch immer zu zerstören dadurch, wenn es denn eine Trophäe sein soll?
Ich glaube, die Löcher, also ich habe halt auch Vögel gesehen, die geschossen wurden und aufgesammelt wurden, weil sie noch gelebt haben. Und ja, die Löcher sind eher klein. Mhm. Also im Körper schlimm für den Vogel, aber das Gefieder nimmt nicht gewaltig Schaden.
Viele werden aber auch einfach weggeworfen. Also ich war auch schon mal auf Malta und das ist, ja, es ist auch einfach, es ist wie so ein Volkssport da. Ich fand es beeindruckend, als ich da war, dass man tatsächlich auf den Wahlplakaten auch deren Meinung von dem Politiker oder von der Politikerin zum Thema Vogeljagd sieht. Also es ist so ein, gerade außerhalb von Valletta, so ein, also der Hauptstadt, so ein hochbrisant, also nicht brisant, sondern so ein verbreitetes Thema. Jeder und jeder hat in der Familie irgendwen, der jagt. Wir haben in den Behörden auch Leute, die das tun. Ich weiß nicht, vielleicht Behörden, apropos, wie sieht es damit aus? Gehen die dagegen vor? Ist es effektiv oder warum warst du auf Malta? Anscheinend solltest du Unterstützung geben.
Ja, also es gibt auch auf Malta natürlich Gesetze und es gibt auf Malta auch sogar eine spezielle Polizeieinheit, die sich genau mit diesen Themen beschäftigt, die Environmental Protection Unit. Und die kann man rufen, wenn man zum Beispiel sieht, dass jemand einen Bienenfresser geschossen hat, was illegal ist. Dann kommen die auch und dann verhängen die auch Strafen, Geldbußen oder ziehen die Jagdscheine ein für eine Saison, für immer. Oder im Endeffekt, wenn man schon keine mehr hat, weil man es schon mal gemacht hat, kann man auch ins Gefängnis wandern. Also es gibt überall natürlich Gesetze und das ist auch unser, ich glaube, bestes Mittel gegen die illegale Jagd. Empfindliche Strafen und die auch tatsächlich in der Fläche umgesetzt werden. Das ist unglaublich wirksam. Das sieht man auf Zypern, wo das zumindest im Frühjahr seit einigen Jahren sehr konsequent gemacht wird und die illegale Jagd sehr, sehr deutlich weniger geworden ist. Und man sieht im Gegensatz dann auf Malta, wo eigentlich die Politiker versuchen, die EU-Richtlinien so zu ihren Gunsten auszulegen, wie sie können, ganz eindeutig, dass wenn man das so tut, dann eben sowas resultiert, dass an jeder Straßenecke ein Jäger sitzt in der Jagdsaison und schießt.
Nun hast du gerade gesagt, der Bienenfresser darf nicht bejagt werden auf Malta. Also gibt es da eine ganzjährige Schonzeit gewissermaßen?
Es gibt, ich war jetzt im Frühling da, es gibt zwei Arten, die sie jagen dürfen. Das sind die Wachtel und die Turteltaube. Da gibt es eine jeweilige Jagdsaison und alles andere darf nicht geschossen werden.
Apropos Turteltaube, die hatten wir ja als Vogel des Tages in der letzten Episode. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz interessante Art. Weißt du ungefähr, in welchen Zahlen die auf Malta geschossen wird?
Im Frühjahr sind es 1500 Vögel, die sie offiziell schießen dürfen. Wenn man sich das mal vor Augen führt, gibt es ungefähr 7000 Jagdlizenzen. Wenn alle diese Jäger wirklich schießen, dann kann jeder irgendwie ein Drittel Turteltaube in der Saison jagen. Und es funktioniert so, wenn sie einen Vogel schießen, müssen sie mit App oder Handy sagen, hey, ich habe einen geschossen, und dann wird einer von der Quote abgezogen. Witzigerweise meldet in den ersten zwei Wochen der Jagdsaison niemand. Und am letzten Tag gehen die Zahlen dann rapide in die Höhe. Mhm. Und da kann man sich schon vorstellen, dass diese 1500...
Ja, die Dunkelziffer extrem viel höher ist.
Ja.
Also man muss zur Erinnerung, die Turteltaube ist bei uns in Deutschland gefährdet und auch in anderen Ländern, europäischen Ländern. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass Malta natürlich nicht die einzige Nation ist in Europa, die Jagd auf Turteltauben macht. Das machen also auch andere Länder. Ja, und ich glaube, das ist eine schöne Beispielart, wo man zeigen kann, dass es eben nicht nur mit dem Schutz vor Ort in den Brutgebieten getan ist, sondern man muss auch schauen, dass auf den Zugwegen entsprechender Schutz dann geltend gemacht wird.
Und man muss auch sagen, in der EU-Vogelschutzrichtlinie gilt eine Zero-Tolerance. Also es darf keine Turteltaube geschossen werden. Trotzdem gibt es dieses Gesetz auf Malta in der EU.
Das Zero-Gesetz im Frühling.
Im Frühling, genau.
Ja.
Das ist ja, Turteltauben haben nur zwei Eier, haben früher mehrfach im Jahr gebrütet, im Moment wahrscheinlich wegen Klimawandel nur noch einmal. Und dann kann man sich vorstellen, wenn die nicht mal im Frühjahr anfangen können zu brüten, weil sie dann schon erschossen wurden, wie viel schlimmer das für die Population ist, als wenn sie im Herbst gejagt werden würden.
Und du warst neulich da. Wie hast du jetzt da agiert? Was habt ihr gemacht?
Ich war da bei unserem lokalen BirdLife-Partner, BirdLife Malta, die auf allen ihnen möglichen Wegen gegen die illegale Jagd vorgehen. Und das sind im Wesentlichen immer drei wichtige Säulen, die man macht. Und die erste davon ist, man geht in die Fläche und versucht, die geltenden Gesetze wirklich durchzusetzen. Und das habe ich zusammen mit einer ganzen Reihe von Ehrenamtlichen, die zeitgleich da waren, gemacht. Wir sind morgens extrem früh aufgestanden, um noch eher als die Jäger im Dunkeln schon da zu sein und dann einfach präsent zu sein. Weil wenn man da steht, wenn man sein Fernglas umhängen hat und man eine Kamera in der Hand hat, hat es schon eine abschreckende Wirkung. Und wenn es nicht reichen sollte und man dann die Vögel filmt und die vom Himmel fallen, dann hat man direkt einen Nachweis, den man der Polizei melden kann, damit das dann eben verfolgt wird.
Wie finden die Leute vor Ort das?
Nicht schön. Also ich hatte das Gefühl, in meiner Freizeit sogar, ich habe mich nicht getraut, mit meiner großen Kamera rauszugehen, weil es schon eine negative, irgendwie ja manchmal latent aggressive Grundstimmung hat, wenn man einfach nur offen Fernglas oder Kamera trägt, auch wenn man überhaupt nichts Böses in dem Moment gerade im Sinn hat.
Ja, was Böses im Sinne von Gesetze wahren und
genau.
Gucken, dass die Vögel heile diese Jagdinsel überstehen. Also es ist auch beeindruckend, dass Malta super wenig Brutvogelarten hat. Die haben echt...
12.
Ja, 12. Die haben kreuz und klein alles gekriegt. Das ist wirklich erschreckend. Ich war auch schon mal da und wurde bei dieser Arbeit auch beleidigt teilweise und so. Das gilt jetzt nicht natürlich für ganz Malta und für alle Menschen da überhaupt nicht, ne, das nochmal, um das richtig zu stellen, sondern das sind Einzelne, die das eben nicht machen. Das betrifft vor allem die ländlicheren Regionen. Also die Meinung in den Städten ist dann, oder in den großen Städten sind auch ein bisschen anders.
Du hast ja vorhin schon erwähnt, neben der Jagd mit Schusswaffen und Netzen, also gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Fangmethoden. Welche fallen dir denn noch auf oder welche sind noch wichtig zu erwähnen?
Also was halt einmal als Methode der Anlockung ganz wichtig ist, dass man irgendwelche Plastikvögel hinstellen kann, die so mit den Flügeln flattern, die sieht man von extrem weit, auch die Vögel sehen die und kommen. Dann gibt es eben auch Tonbandgeräte, die auf Malta hat man das Gefühl, in einem Meer aus Wachteln zu stehen, wenn man morgens um 5 aufsteht, und das sind halt alles Tonbandgeräte, die diese Vögel anlocken sollen, um sie zu schießen, um große Netze auf dem Boden auszubreiten, die dann zusammenklappen, wenn diese Vögel da landen. Um kleine Käfigfallen haben sie oft, wo man als Vogel mit zusammengefalteten Flügeln von oben reinsteigen kann, aber dann, wenn man die Flügel auseinanderfaltet, um wieder hochzufliegen, nicht mehr rauskommt, weil man nicht mehr durch das Loch passt. Damit kann man sehr viele Vögel fangen. Und es gibt natürlich auch Japan-Netze, wenn wir jetzt von Malta weggehen. Also auf Malta habe ich es zumindest kaum gesehen, aber in anderen Gebieten, in Ägypten, da gibt es ja lange, kilometerlange Reihen von so Netzen aus ganz feinem Gewebe, wo die Vögel reinfliegen. Leimruten gibt es.
Ja, ich glaube, Leimruten sind auch ein Riesenproblem auf Zypern. Also die, vielleicht kurz zur Erklärung, was sind Leimruten? Das sind Stöcker, möglichst gerade Stöcker, die werden mit traditionellen Anführungsstrichen mit so einem Pflaumen, mit so einem klebrigen Pflaumenmus eingerieben oder auch mit anderen klebrigen Sachen. Und dann werden die in die Büsche platziert und in die Bäumchen. Und möglichst so, dass man, dass ein Vogel sich denkt, Mensch, das ist eine schöne Sitzwarte. Also da ist kein Köder dran, und ne, sondern einfach, es ist eine schöne Sitzwarte für den Vogel. Er landet da, bleibt hängen mit den Beinen und kommt nicht mehr los. Dann verfängt er sich auch mit den Flügeln und mit anderen Teilen des Gefieders und hängt an diesem Klebezeug. Was auch für den Wilderer den Vorteil hat, der Vogel bleibt sozusagen lange frisch, weil er da ja noch lebt an diesem Klebezeug. Und dann werden die eingesammelt und da werden Hunderte ausgebracht. Teilweise auch gezielt, zum Beispiel an Bienenstöcken als Verlängerung, nicht zwischen den Ästen, sondern als Verlängerung, um Bienenfresser damit auch zu kriegen. Also da passiert schon total viel und die sind natürlich wahllos. Also die jagen jetzt damit ja nicht nur einen speziellen Vogel, sondern alle möglichen Arten landen da, verenden da oder werden eben von da abgesammelt.
Ihr habt ja im Fachbereich Internationales nicht nur Projekte in Europa, ihr habt ja auch außerhalb Europas Projekte. Und du hattest schon Ägypten erwähnt. Wie ist denn die Lage in Ägypten eigentlich? Also wie ordnet sich das ein in das ganze Zuggeschehen in den europäischen Kontext?
Ja, Ägypten ist extrem schlimm. Ist auch vor vielen Jahren schon krass durch die Presse gegangen, eben diese kilometerlangen Stellnetze. Nach dem Putsch, den es da gegeben hat, ist die politische Situation vollkommen instabil. Sämtliche Naturschutzgesetze sind deren letztes Problem. Das ist alles gekippt worden. Und unsere Partnerorganisation Nature Conservation Egypt geht seit jeher auch dagegen die illegale Jagd vor. Aber es ist einfach extrem schwierig in dem Land, weil eben auch die Situation so ist politisch, dass die Armut extrem groß ist in der Bevölkerung und auch die Alternativen zum Vogeljagen kaum da sind. Und wenn da so viel gejagt wird, kommen natürlich auch wieder keine Vogeltouristen, wie ich schon zu Malta gesagt habe. Wenn man da nicht mit der Kamera stehen möchte, dann fliegt man dahin nicht in Urlaub, um Vögel anzuschauen, was ja eine gute alternative Einkommensquelle sein könnte zum Beispiel. Aber es gibt gute Nachrichten aus Ägypten, denn am Nassersee, ein riesiges Gewässer mit unfassbar vielen Vogelarten, wurde im letzten Jahr die Jagd verboten, und zwar komplett. Und unser Partner versucht jetzt eben, da eine Alternative zu schaffen, weil wenn man den Fischern vor Ort sagt, du darfst das jetzt nicht mehr, dann verdienst du auch nichts mehr. Die Jäger, die da kommen, sind superreiche Menschen aus Malta, vor allem wirklich aus Malta, die unglaublich viel Geld dahin bringen, und das fällt weg. Und dann machen die das natürlich weiter, wenn du ihnen nicht sagst, es gibt eine Alternative dazu und es gibt andere Möglichkeiten.
Ja, Alternativen bieten ist vor allem in solchen Ländern, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn wir gerade haben ja Europa jetzt quasi schon verlassen mit Ägypten, da hat der NABU noch ein weiteres Projekt.
Genau, wir haben auch noch ein Projekt in Tansania. Da geht es auch allgemein um illegale Jagd, aber im Fokus steht der Weißstorch, weil es eben sehr auffällig ist, wie viele Weißstörche vom Zug nicht zurückkommen, die sie bis nach Afrika ziehen. Es sieht besser aus für die, die irgendwie in Spanien schon auf irgendeiner Müllkippe stoppen. Aber alle, die bis nach Afrika fliegen, haben eine erstaunlich geringe Rückkehrrate. Und dann haben wir vom Fachbereich eben gesagt, wir schauen mal, was da los ist. Und da ist es so, dass vor allem Pflanzenschutzmittel, Gifte, die frei verkäuflich überall sind, genommen werden, in kleine Pfützen gegossen werden. Und wenn die Vögel dann da landen und rasten und trinken, dann ziehen sie nicht mehr weiter.
Das ist ja fies.
Also auch wieder sehr unspezifisch gewissermaßen.
Ja, sehr wahllos und vor allen Dingen auch sehr viele. Und ich habe mich dann gefragt, möchte ich denn einen vergifteten Vogel essen? Und dann war die Antwort, naja, wenn man schnell genug ist und das Gedärm quasi ausräumt, dann kein Problem.
Hm. Oh Mann, wir haben dazu auch eine Kollegin gefragt, was das Tansania-Projekt angeht. Und das ist die liebe Elli und da hören wir mal rein, was sie sagt.
Hallo, ich bin Elli, Juniorreferentin für internationale Öffentlichkeitsarbeit beim NABU und bin für unser Weißstorchenprojekt nach Tansania gereist. Das Projekt setzen wir seit 2021 gemeinsam mit NABU International und Nature Tansania, unserer lokalen Partnerorganisation, um. Und warum machen wir das? Weil viele Weißstörche und eben auch andere Vogelarten mittels vergifteter Köder in Tansania gejagt werden. Die toten Vögel werden später eingesammelt und gegessen oder verkauft. Denn viele Menschen leben dort in Armut und sind auf die Vogeljagd als Nahrungsquelle oder Einkommensquelle angewiesen. Die Klimakrise verstärkt die Armut nur noch zusätzlich. Zum Beispiel, weil Ernten geringer ausfallen. Um nun aber die Vogeljagd zu stoppen, schaffen wir alternative und umweltfreundliche Einkommensquellen. Wir bieten Schulungen in naturverträglicher Honigproduktion und stellen Imkereiausrüstung zur Verfügung. Auf diese Weise können die Gemeinden eigenes Einkommen generieren und sind eben nicht mehr auf die Vogeljagd angewiesen. Wir gehen übrigens auch in Schulen und betreiben Umweltbildung. Das Projekt unterstützen geht übrigens ganz einfach – unter www.nabu.de/spenden. Mit Spenden können wir mehr Unterrichtsmaterialien, Bienenstöcke oder auch Imkereiausrüstung bereitstellen. Und zum Schluss noch ein kleiner Tipp für die nächste Reise. Wenn du gerne regionale Produkte kaufst, dann wähle die, die von der lokalen Bevölkerung angeboten werden und trage so einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Gemeinde bei. Ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören und damit zurück ins Reingezwitschert-Studio und liebe Grüße an Fabian und Martin.
Ja, vielen Dank. Grüße zurück. Okay, sie hat noch einen weiteren Punkt eingebracht, was ich sehr schön fand. Alternativen schaffen hast du ja auch gesagt. Umweltbildung hat sie noch ins Rennen gebracht, was ich sehr, sehr schön finde. Also wir fassen zusammen. Wir haben die Umweltbildung, wir haben Alternativen schaffen. Du hast berichtet von Dokumentation, Aufklärung vor Ort und das ganze Film, hast du auch gesagt. Was macht ihr eigentlich mit den Filmen dann?
Die Filmmaterialien werden dann eben der Environmental Police Unit auf Malta oder den entsprechenden Units auf Zypern oder wo auch immer zur Verfügung gestellt. Und dann haben die Beweismittel. Wenn man, also in der Regel bleibt man da und hofft, dass man dass der Jäger dann noch mit der Beute sozusagen direkt erwischt wird. Aber das ist halt nicht immer so. Die verstecken die auch manchmal oder sind nicht mehr da. Und dann hat man die Person und die Tat. Und damit kann man natürlich dann das verfolgen.
Wenn man sich engagieren möchte und gegen den Vogelmord oder die illegale Vogeljagd vorgehen möchte als Privatperson, was würdest du empfehlen? Also was für Möglichkeiten, was für Hebel gäbe es?
Also wenn man sich sehr engagieren möchte, kann man natürlich in die Länder fahren. Da gibt es zum Beispiel eben und die BirdLife-Partner oder auch das Komitee gegen den Vogelmord, die da ehrenamtlichen Camps oder ehrenamtlichen ja, wie soll man das nennen?
Camps trifft es ganz gut.
Genau, die da diese Camps machen. Und dann kann man quasi sich direkt selbst konfrontieren mit diesen Jägern. In der EU-Wahl die richtigen Menschen wählen, ist aber auch schon eine gute Idee.
Ja, wichtige Sache. Ne? Wir haben über Malta gehört. Wenn es nicht diese EU-Vogelschutzrichtlinie beispielsweise gibt, dann wäre das gar nicht illegal, was da alles gemacht werden würde. Und ich habe die Politik davon angesprochen. Die würden auch knallhart alle möglichen Arten abschießen lassen. Und das heißt, wir brauchen die EU, wir brauchen die Gesetze, die da vorhanden sind. Also geht zur Wahl.
Genau, man kann auch spenden und man kann natürlich auch selber immer die Augen offen halten. Also wenn man jetzt was beobachtet, wo man denkt, dass das nicht richtig ist, kann man natürlich überall auch die Polizei rufen, ob das hier bei uns in Deutschland ist.
Genau, das vergisst man ja allzu schnell, dass es eben nicht nur anderswo in Europa passiert, sondern auch in Deutschland.
Genau, also da geht es halt bei uns weniger um Zugvögel tatsächlich, aber gerade, wie du ja vorhin schon gesagt hast, Greifvögel und sowas werden durchaus illegal gejagt.
Ja, wichtiges Thema. Ich glaube, oder ich hoffe, ihr habt alle einen Einblick bekommen, irgendwie, was kann man dagegen machen? Was passiert da eigentlich? Wie werden die Vögel gejagt? Was gibt es für Methoden? Und da haben wir viele noch gar nicht genannt. Es gibt so Schlingen, wo die sich erwürgen. Es gibt so Akettis in Italien vor allem. Da werden denen die Beine gebrochen und dann hängen die an so einem Zugmechanismus. Es gibt Steinquetschfallen, sogar aus Traditionsgründen Ausnahmegenehmigung von der EU, wo einfach brachial so ein fetter Stein auf den Vogel dann fällt. Also da gibt es noch vieles, vieles mehr.
Und da lohnt es sich, sich einzusetzen, die Vögel zu schützen. Ja, nicht nur aus, wir wollen diese einzelne Tier erhalten, sondern auch, wir wollen die Art natürlich erhalten, wir wollen die Biomasse erhalten, wir wollen Blei vermeiden im Boden. Also da gibt es viele Motivationen, da im Schutz aktiv zu werden.
Übrigens ja auch hinfahren und Vögel gucken und die lokale Bevölkerung unterstützen mit den Einnahmen aus dem Tourismus. Also eine ganz friedliche Variante.
Ja, ich glaube, das ist eine gute Stelle auch dir, liebe Vera, für deine Aktivitäten vor Ort und auch für die vielen anderen Freiwilligen da draußen zu danken, dass ihr nicht nur die Arbeit ja in Deutschland auf, sage ich mal, politischer Ebene macht, sondern eben auch vor Ort in Malta, Zypern, wo auch immer, dass ihr dort aktiv werdet und ja uns für die Sache unterstützt quasi.
Ja, auch vielen Dank von meiner Seite und danke an alle Aktiven, die sich irgendwie in dem Bereich engagieren. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr auf nabu.de euch noch weiter informieren und auch das komitee.de, also das Komitee gegen Vogelmord, das wir heute auch ab und zu, die machen wirklich auch großartige Arbeit. Also da könnt ihr euch weiter zu dem Thema informieren und vielleicht selbst aktiv werden.
Ja, an der Stelle danken wir dir, Vera. Wir sind leider schon am Ende. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang über das Thema reden, weil es einfach so vielfältig ist auch und so wichtig. Aber wir freuen uns, dass du uns einen Einblick geben konntest in deine Arbeit und auch, wie es außerhalb ja, der deutschen Grenzen, sage ich mal, aussieht und was woanders passiert. Und ja, an der Stelle verabschieden wir uns schon mal von dir. Aber du darfst natürlich gerne noch dabei bleiben.
Ja, herzlichen Dank euch für die Einladung.
Nabu-Gezwitscher.
Ja, ihr habt es gehört. Es ist wichtig, dass wir Europa eine Stimme geben. Ihr habt die Möglichkeit, Europa eine Stimme zu geben, nämlich eure eigene Stimme bei der Europawahl am 9. Juni. Geht also bitte wählen, beantragt Briefwahl, falls ihr das noch könnt in der Kürze der Zeit. Falls ihr mehr Infos dazu braucht, wie das alles vonstatten geht, welche Partei ihr am besten wählt, wie die EU-Bilanz ja, des letzten Parlaments war und so weiter, dann schaut unter nabu.de/Europawahl nach. Da findet ihr alle wichtigen Informationen.
Ja, außerdem ist es immer ein Vorteil, wenn ihr die Folge pünktlich hört, denn der 9.6. ist auch der Stichtag für die erste Runde vom Insektensommer. Also bis zu diesem Tag könnt ihr noch Insekten bei euch zählen, eine Stunde lang im Garten. Wie das genau funktioniert, alle Hilfsmittel und Tipps findet ihr unter nabu.de/Insektensommer.
Und damit kommen wir zu unserer letzten Rubrik für den Tag oder für diese Episode, nämlich den Vogel des Tages. Und du hast wieder die Ehre, diesen Vogel vorzustellen.
Ja, ich freue mich schon.
Lieber Fabian.
Vera, ich bitte dich um Zurückhaltung. Du wirst, wenn du den Sound jetzt hörst, natürlich deine Gedanken so bekommen. Für alle, wir hören mal rein. Ja, das war der Gesang des Vogels. Auch mit Pick per Wück abgekürzt oder als Merkspruch. Oder Bück den Rück, finde ich auch sehr passend. Zwischendurch waren auch so Miau, so wie so ein Katzensound. Das ist auch sehr cool, das kann der Vogel auch. Ja, er ist der einzige ziehende Hühnervogel bei uns. Und wir haben, ja, die Jagdstrecke, also passend zum Thema, ist sehr hoch. Die liegt ungefähr bei 1,6 Millionen Vögeln in Europa plus unzählige Gewilderte. Das ist circa das Dreifache, das 30-fache, Entschuldigung, des deutschen Brutbestandes. Der Vogel ist sehr schwierig zu sehen. Ich weiß nicht, habt ihr den Vogel schon mal gesehen?
Nee, ich habe ihn bisher auch nur immer gehört.
Ich habe ihn schon mal gesehen.
Okay, in Deutschland sogar?
Ja.
Ich hatte schon mal einen Verletzten auf Malta in der Hand. Okay. Besonderheiten gibt es noch bei der Reproduktion und dazu lese ich mal ein Kapitel im Buch vor.
Also wir haben noch nicht aufgelöst.
Wir haben noch nicht aufgelöst, ne? Ja, es handelt sich, Vera, möchtest du es sagen?
Es ist die Wachtel.
So ist es. So, jetzt blätter ich hier im Buch.
Wahrscheinlich bist du auch, hast du die Gesänge anders verknüpft durch deine Erfahrung auf Malta als unser eins. Ich kenne das nur aus dem Naturkontext, sag ich mal.
Ich mag sie immer noch.
Ja, das ist echt gut.
Toll. Okay, Kapitel Reproduktion bei der Wachtel. Beginnen Wachteln früh mit der Brut, kann es zu einer Zweitbrut kommen. Die Jungen sind schon mit 4 Wochen selbstständig und mit 12 bereits fortpflanzungsfähig. So können Wachteln durch hohe Reproduktionsraten schlechte Jahre weitestgehend ausgleichen. Auch in der Zucht sind sie bzw. ihre asiatischen Verwandten beliebt. Und hier noch ein kleiner Hinweis, bei Wachteln sind eine der wenigen Vogelarten, die quasi, da können die Jungen in ihrem Jahr des Schlupfes noch selbst reproduzieren. Das ist schon, also noch selbst auch brüten. Das ist schon verrückt. So, ich habe noch eine verrückte Info. Kennt ihr den Cortonismus?
Mhm.
Das haben wir, glaube ich, bei der Gift, das ist so ewig her, dass wir es im Podcast mal erwähnt haben. Vera, das weißt du vielleicht nicht. Es gibt eine Krankheit, die nennt sich Cortonismus, also von Cortunix, der lateinische Name der Wachtel. Und zwar fressen die auf ihren langen Reisen auch Schierlingssamen. Schierling sehr, sehr giftig. Wir erinnern uns an Sokrates, an den Schierlingsbecher. Das war auch Sokrates, oder?
Ich glaube, ja.
Okay. Und die lagern das Gift dieser Pflanze in ihrem Muskelfleisch an, sind selbst davon nicht beeinflusst. Aber wenn man dann das Fleisch isst, kurz nachdem sie diese Samen gefressen haben, kann das durchaus echt gefährlich werden.
Ja, schaut bei Instagram vorbei. Wenn ihr nochmal Bilder von der Wachtel sehen wollt und nochmal den Gesang hören möchtet, da könnt ihr nochmal ein paar mehr Infos bekommen. Und mit der Wachtel verabschieden wir uns aus der heutigen Folge.
Da ist die Wachtel.
Hört man übrigens auch oft nachts, während sie ziehen.
Ja. Ja, wir danken euch, dass ihr zugehört habt. Wir wünschen euch einen ganz, ganz tollen Tag. Wir danken nochmal dir, Vera, dass du heute da warst und uns hier Rede und Antwort standest.
Sehr gern.
Wir freuen uns auf die nächste Sendung. Lasst uns einen Kommentar da. Schreibt uns über vogelpodcast@nabu.de.
Und wie immer, habt euch gut.
Passt auf euch auf.
Ach, das Glöckchen. Wir sagen auch immer, aktiviert das Glöckchen. Das fehlt noch im... Ja, und... Oh Gott, das war ein ruppiger Ausstieg.
Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao. Wir freuen uns auf euch.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen. Thank you.